Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Hallo und guten Abend. Unser Thema heute, der Dominikanerpater Bernhard Fenske, früher Kloster Walberberg, über seine 6-monatige Weltreise als Schiffsseelsorger auf einem Kreuzfahrtschiff. Und am Schluss gibt's noch einige Tipps aus dem Vorgebirge. Am Mikrofon Gundi Konopka. In 167 Tagen um die Welt. Der Dominikanerpater Bernhard Fenske, vormals Kloster Walberberg und ehemaliger Walberberger Karnevalsprinz, ist und war auch in Fernsehserien und Talkshows zu sehen. Am 5. Dezember letzten Jahres brach er als Schiffsseelsorger zu einer Weltreise mit dem Kreuzfahrtschiff MS Delphin Renaissance auf. Pater Bernhard war vor kurzem hier bei uns im Studio. Er hat so viel über seine 6-monatige Seereise und die Erlebnisse an Bord erzählt, dass wir mit einer Stunde Sendezeit nicht auskommen. Heute die erste Folge mit meinen Kollegen Rolf Offer und Otto Ganser mit unserem überaus interessanten Studiogast.
Ja, wir haben in der Anmoderation gerade schon gehört, um was es heute geht. Ich denke, wir haben heute einen ganz besonderen Studiogast und Pater Bernhard war ja lange nicht mehr hier und hat eine unwahrscheinliche Weltreise hinter sich. Aber vielleicht, lieber Pater Bernhard, vielleicht kannst du ein bisschen noch so rückblickend noch mal erzählen, etwas zu dir. Und du hast ja auch eine Zeit hier bei uns noch mitgearbeitet als Moderator und deshalb kennen wir uns ja auch ganz gut. Ja, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank, ja, und bin auch gerne gekommen. Also war mir ein Anliegen, deswegen habe ich mich ja gleich bei dir gemeldet. Ja, ich bin ja eigentlich auch zum Studio Merten dadurch gekommen, dass ich mit der Schließung des Klosters einiges zu tun hatte. Und ich erinnere mich noch, unser erstes Interview damals mit Gundi, das war ja so lustig über so ein trauriges Thema, dass wir gedacht haben, ach, wir könnten vielleicht noch manches länger hier machen. Und deswegen bin ich ja dann im Grunde genommen auch hier bei euch gelandet, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, und leider ist ja nun der Fakt gesetzt, dass das Kloster geschlossen wird. Ich hatte ja dann so einige, ja, wie soll ich jetzt sagen, Unstimmigkeiten, nennen wir es mal am besten so, mit meiner Obrigkeit, die darauf in der Meinung war, dass ich also hier das Rheinland wäre nicht so das Richtige für mich und ich sollte also nach Hamburg gehen. Das ist ja dann auch geschehen. Nur hatten die in Hamburg für mich da in der Zeit noch keinen Job und so weiter. Und dann habe ich mich selber auf die Füße gemacht und habe mir einen Job gesucht. Und der einzige Mensch, den ich kannte in Hamburg, der einen Job vermitteln konnte, war eben damals noch der Besitzer der Delphin Renaissance, der Herr Hai. Und der hat dann also gesagt, nur probieren wir es mal. Obwohl ich gesagt habe, es kommt mir kein katholischer Pfaffe mehr an Bord.
Woher kanntest du den Herrn Hai? Kanntest du den schon länger?
Oder? Ich kannte den Herrn Hai einfach durch meine Freundschaft mit Dieter Thomas Heck. Der hat dann die Connections hergestellt. Wie das so ist. Ne? Man kennt jemanden, der jemanden kennt.
Und der hat die Verbindung dann wieder hergestellt? Jo. Und du hast dich denn da beworben als Bordfahrer oder wie war das?
Ja, so als Kreuzfahrtseelsorger, so nannte sich das dann auch offiziell oder Bordgeistlicher. Und ich hatte ja zunächst erstmal im Oktober eine Probefahrt gemacht und die ging ganz gut, das lief ganz gut. Und daraufhin hat er gesagt, ich möchte sie für die Weltreise haben, weil, das werden wir nachher auch sehen, bei der Weltreise es durchaus ja prekärere Situationen gibt, als es bei so einer, ich sag mal, kleinen Tour von 19, 20 Tagen. Und hat er gesagt, da möchte ich sie eigentlich für haben, das war also die Probetour. Und dann bin ich halt 5. Dezember dann in Barcelona an Bord gegangen.
War das denn deine erste Schiffstour, die du je gemacht hast, diese Probetour, oder ja, warst du vorher schon mal länger an Bord? Bist du seeerfahren?
Ich bin nur mit der Köln-Düsseldorfer gefahren. Nur mit der Köln-Düsseldorfer? Bisher ja. Nein, das war meine erste Tour.
Und wo ging es da hin?
Das war Tunesien und Libyen, also Nordafrika, war also für mich ein völlig neues Terrain. Das fing auch gleich super an, weil ich stand in Venedig, der kleine Mönch geht auf Reisen, steht in Venedig am Band und Gepäck weg. Dann habe ich erst mal 3 Tage ohne Gepäck gesessen. Das war ganz gut, weil nachher bei der großen Weltreise ich da wenigstens manchen sagen konnte, ich weiß, wie es ist. Aber da kommen wir ja noch drauf.
Ja, also was mich natürlich auch interessieren würde, wie man zu so einem Job, sage ich es mal, so etwas einfach kommt, der etwas ganz Besonderes ist. Hängt das doch damit zusammen, du bist ja noch Medienerfahrung, hast ja hier bei uns moderiert, haben wir eben schon gesagt, hast auch schon einige Fernsehauftritte hinter dir. Du warst ja auch schon mal Prinz von Walberberg, Karnevalsprinz und vieles andere. Also du hast so viele Facetten, die du bedienen kannst und du kannst gut mit Menschen umgehen und hast alle Möglichkeiten, die ein Kreuzfahrtschiff vielleicht an Problemen bringen könnte, im Mitmenschlichen oder sonst wie. Spielt das eine Rolle, dass Sie gesagt haben, das ist genau der richtige Mann, der brauchen wir für alle Fälle?
So hat also zumindest der damalige Besitzer gedacht, kannte mich eben auch durch verschiedene Dinge und so und meinte, naja, so ein ganz typischer katholischer Pfaffe ist der ja nicht. Ne? Habe ich auch unter Beweis gestellt. Und dann hat er gesagt, wir machen, wie gesagt, aber erst einmal eine Probetour, weil ein Schiff ist wirklich ein ganz eigener Kosmos, der also mit Eingeschlossenheit zu tun hat, mit eng aufeinanderleben. Und das sind natürlich alles Dinge, wo ich gesagt habe, da komme ich aus einem ganz anderen Bereich, auch mit selben Erfahrungs- und Kloster ist es nämlich auch nie anders. Ne? Man lebt da auch auf engem Raum zusammen. Und die Probetour hat sich halt als relativ positiv erwiesen und da hat er gesagt, ja, probieren wir das. Es ist natürlich wichtig, dass man auf die Leute zugehen kann. Sonst wäre ich nie im Rheinland hier auch so bei den Walberbergern und anderweitig, hätte ich nicht so eine Heimat gefunden, wenn ich nicht auch mein Kloster verlassen hätte und einfach zu den Leuten gegangen wäre. Also man kann nicht mehr hinter den Kirchenmauern sitzen warten, bis jemand kommt. Da könnte niemand.
Hm. Ist das denn eigentlich üblich, dass heute bei einer Kreuzfahrt immer ein Geistlicher mit an Bord ist, Bernhard, oder?
Bei den amerikanischen und bei den spanischen und italienischen Linien ja. Und allerdings auch oft bei den deutschen Touren, allerdings nur dann, wenn es so über kirchliche Feiertage wie Weihnachten, Silvester, Ostern, dann ja. Dann findet das auch im Wechsel statt. Das heißt, es kommt mal ein evangelischer und katholischer und so weiter. Das wird auch durch die Auslandsmissionen organisiert. Die sitzt übrigens in Bonn, putzigerweise, ist ja auch eine Seefahrerstadt. Und da wurde das drüber organisiert. Ich war also sozusagen Alleinritt.
Wie du eben schon sagtest, muss man, sagen wir, um so eine Aufgabe zu bewerkstelligen, auch ein etwas anderer Geistlicher sein. Ja? Es reicht also nicht nur, wenn man da seine Messen hält, man muss auch auf die Leute eingehen. Man muss halt die Erfahrung mitbringen und halt auf die Leute zugehen. Das war sicher auch der ausschlaggebende Punkt, warum man auf dich gekommen ist, oder?
Ja, naja, wie gesagt, ich bin ja auf den zugekommen und habe einfach gefragt, können Sie eigentlich einen Pfaffen an Bord gebrauchen? Und das hat er dann irgendwie die Frage
von. Und das hat er dann positiv aufgefasst.
Hat er positiv aufgefasst. Und wie gesagt, ich habe gesagt, wir haben das, wie gesagt, diese Probefahrt war unendlich wichtig, auch weil ich ja nicht nur für die Gäste da war, ich war ja auch für die Crew da. Und das ist also nochmal eine ganz andere Schiene. Zum Teil sind das ja Ukrainer gewesen und so weiter. Mit denen konnte ich mich da wenigstens halbwegs auch Russisch noch unterhalten. Das ging dann noch halbwegs gesegnet sein, meine DDR-Zeit. Und da habe ich also wirklich das aufeinander zu gehen. Natürlich, dass man auch abends, er sagte dann zu mir auch, also ich erwarte von Ihnen schon, dass Sie dann auch abends durch die Restaurants und die Bars gehen und so. Aber ich sage, das können Sie von mir nicht verlangen. Ich war Karnevalsprinz. Also Alkohol ist mir völlig fremd.
Gut, dann machen wir hier mal einen Punkt und spielen ein bisschen Musik. Ja, heute Abend im Studio Merten Pater Bernhard Wenzke, der von seiner Kreuzfahrtreise erzählt. Und eben haben wir erfahren, wie das so ist. Ja, dass die Kapelle in der Bar sozusagen gewesen ist, also wo Gottesdienste gefeiert wurden. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ja nicht nur katholische Passagiere da waren, auch vielleicht Protestanten oder andere. Wie lief das denn? Wie hast du das denn geregelt?
Naja, also ich habe da versucht, einen Kompromiss zu finden. Ich muss allerdings sagen, dass also die Katholiken sehr hinter diesen Gottesdiensten her waren. Das war also, die haben wirklich zum Teil auch schon in Offenbach im Geschäftssitz des Schiffes gesagt, wir gehen nur an Bord, wenn auch ein katholischer Geistlicher da ist, weil ja Weihnachten stand an, Ostern stand an und so weiter und so fort. Und ja, bei der Bar hatte es übrigens noch nebenbei bemerkt den Vorteil, dass man einen wunderschönen Blick über die See hatte, weil es war diese Horizontbar. Und ich den Leuten immer gesagt habe, wenn es langweilig wird mit der Predigt, können Sie sich ja die Delfine angucken. Nein, also die Gottesdienste waren natürlich auch, ja, das war eine Herausforderung, wie man das jetzt so in Neudeutsch sagt. Also für mich war es ein Problem. Nämlich, wie kriegst du jetzt den Spagat zwischen katholisch und evangelisch? Wir hatten ja nicht nur diese Leute an Bord, wir hatten Mormonen an Bord, wir hatten Siebentagsadventisten an Bord, wir hatten Neuapostolen an Bord und die sind natürlich zu der einzigen Gottesdienstmöglichkeit, die es an Bord gab, dann auch gegangen. Ja, und ich habe das halt immer in Kombination Wortgottesdienst oder Eucharistiefeier gemacht, so dass dann diejenigen, die jetzt also da, was weiß ich, mit Eucharistiefeier nichts anfangen konnten, wenigstens den Wortgottesdienst besuchen konnten und danach eben Kommunionfeier. Das ist ja auch, was man hier auch gelegentlich auch Außenstationen macht. Manchmal habe ich meditative Gottesdienste gemacht, also als wir damals nach Salalah gefahren sind, zum Grab von Hiob, habe ich da was über Hiob gemacht. Also ich habe versucht, so viel Kompromiss wie möglich zu realisieren. Und das ist offensichtlich auch bei den Gästen angekommen, vor allem, dass ich die Gottesdienste auch immer im Zusammenhang mit den Zielen oder mit dem Schiff oder so, ich weiß noch, wir hatten Silvester-Gottesdienst und dann habe ich gesagt, liebe Schwestern und Brüder, wir haben also ein Schicksal geteilt, was sonst, glaube ich, keiner hier an Bord jemals erleben wird, hoffentlich nicht. Wir haben nämlich unter zwei Brücken gestanden. Wir haben also alle unter der Brücke geschlafen heute Abend. Ja.
Waren denn viele Besucher eigentlich gekommen zu den Gottesdiensten?
Ja, das war also eine Entwicklung, die mich sehr gefreut hat und die auch der Schiffsleitung regelrecht aufgefallen ist, bis dahin, dass der Kapitän am vorletzten Tag der Reise meinte, wissen Sie eigentlich, was Sie da hier so bewegt haben? Wir haben angefangen mit 12 Leuten in den Gottesdiensten oben in der Bar und ich bin ja nicht in der Bar geblieben. Ich bin ja am Ende unten in der großen Showbühne in der Cabaret Lounge habe ich dann zelebriert und Gottesdienste gefeiert, weil es also mit 12 fing es an und ich sage jetzt mal durchschnittlich 70 bis 80 Gottesdienstbesucher waren es dann am Ende. Das sind also etwas über 10%. Wenn wir jetzt die Höchstgästezahl nehmen. Und da hat mir der Kreuzfahrtdirektor gesagt, das ist etwas außergewöhnlich.
Dann kann man ja sagen, dass du auf der Reise auf dem Schiff etwas bewirkt hast, ja?
Ja, das ist jetzt schwierig, wenn ich jetzt dazu Stellung nehme. Also sagen wir mal so, es ist mir einige Male passiert, dass dann Leute auch zu mir sagten, wir sind schon seit Jahrzehnten nicht in der Kirche gewesen, wir haben damit eigentlich nichts mehr am Hut. Die sind dann doch auch gekommen, sag ich mal so. Lassen wir es mal so neutral stehen.
Wie war das denn eigentlich von Anfang an, Bernhard? Wie wurdest du denn auf dem Schiff aufgenommen von der Crew, von den Gästen? War das für die Neuland oder war das für die ganz normal, dass ein Pfarrer da ist? Wussten die das? Wussten die, was da abgeht? Oder?
Das war also nicht normal. Die ersten Abschnitte, ja, also das war ja so eine Sache, wo ich sagen muss, da war ich nicht so wirklich glücklich drüber. Ich lief ja dort unter Tage. Künstler. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich auch mein Problem mit. Ne? Also, weil ihr müsst also das euch folgendermaßen vorstellen, in der Cabaret Lounge war also Vorstellen der Tageskünstler. Da war also dann der Jongleur und der Sänger und der Pianist und die Mädchen aus dem Spa-Bereich, also die Masseusen, die Friseusen und irgendwischen drin wuselte da Pater Bernhard mit seinem Ordensgewand herum, was auch manchmal zu der wirklich heiteren, für mich auch manchmal der gut amüsanten Sache führte, dass dann zum Beispiel der Frank, der also die Leute vorgestellt hat, nicht zur Bühne schaute, sondern mit dem Rücken zur Bühne stand und das Publikum anschaut und sagt, ja und ihr für ihr Wohlbefinden haben wir also jemanden, der also ganz wichtig ist und das sind die drei Mädels vom Spa und der Typ, der hinterm Vorhang stand, mich rausschubste, verstand aber kein Deutsch oder nur schlecht, schubste mich auf die Bühne, ich stand in meinem weißen Habit auf der Bühne und dann war ich also maximal gewichtsmäßig hätte ich es mit den drei Mädels vom Spa aufnehmen können, aber ansonsten also das Spa-Girl plötzlich, ja. So eine Sachen gab es. Und gut, die Leute haben gelacht, ich habe gelacht. Und man konnte mit sehr viel Humor dort einiges so ein bisschen gerade biegen. Als Geistlicher erkenntlich bin ich immer an Bord gewesen, sobald ich die Kabine verlassen habe, was man, wenn man mich kennt, sich erstmal nicht so wirklich vorstellen kann, dass ich also richtig mit Römerkragen, wie wir sagen, Tippex-Kragen, also mit diesem Stehding, an Bord. Aber das war international, war man sofort als Priester erkenntlich oder eben auch im Habit dann sowieso. Und das war auch für die Crew. Also ich habe gemerkt, wir haben ja viele Filipinos an Bord gehabt und wie gesagt eben Slowaken, Rumänen, die also auch christlich bzw. katholisch waren und die waren ganz froh, so einen Pfarrer da zu haben.
Wie hast du dich denn mit denen unterhalten, Bernhard?
Auf Englisch.
Auf Englisch, die konnten alle Englisch, ja.
Die konnten Englisch, ja. Also,
sagen wir so. Lacht die Betonung jetzt auf die?
Nee. Ich habe aber mein Englisch sehr aufgepolished da in der Zeit, also muss schon sagen, ich habe ja auch Gottesdienste dann für die Crew gehalten und das komplett in Englisch. Also das war dann auch wirklich zum Teil richtig stressig.
Gut, gleich kommen wir zur letzten Gesprächsrunde. Es ist so spannend, aber wir machen erstmal ein bisschen Musik.
Das ist gut so.
Bis gleich. Ja.
Ja, Bernhard, du hattest vor der Musik bereits erzählt, dass du auch Gottesdienste auf dem Schiff in Englisch gehalten hast, mit der Crew zusammen. Wie war denn überhaupt dein Verhältnis zur Crew? Hast du dich, abends auch mal mit denen getroffen, unterhalten oder wie war das?
Also am Anfang war das alles erstmal für mich auch Neuland. Ich habe dann also, da muss ich wirklich dem Moritz Schmidtburg, dem Kreuzfahrtdirektor und dem Kapitän und dem Hoteldirektor wirklich Dank zollen, weil die haben sich auch dahinter geklemmt, dass ich in den Crewbereich überhaupt reinkomme, was für normalerweise aus Sicherheitsgründen für Leute, die einen Gästestatus haben, nicht erlaubt ist. Aber als das dann so langsam sich, ich sage jetzt mal, mit den Gästen so eingepegelt hat, dass ich da meine Zeiten auch wusste und wie viel ich da brauche, dann habe ich mich also der Crew zugewandt und den besten Kontakt kriegst du halt wo? In der Kneipe. Und auf dem Schiff gab es also die sogenannte Crewbar, die war also nicht größer als unser Studio hier. Und dann lass da mal 30 Leute drin rauchen. Also das war auch Überlebenstraining. Aber dort habe ich eigentlich dann den näheren Kontakt gekriegt, weil es ist einfach so, wie auch mit den anderen Gästen, und sie sind ja alle Menschen, manchmal auch ein gewisses Lösungsmittel erst gebraucht wird, damit die sich mal was von der Seele reden. Und die hatten Probleme. Das hat sich ja dann bis zum Ende hin wirklich fast ins Unerträgliche gesteigert. Aber man muss sich mal vorstellen, das sind Familienväter, Familienmütter, die also monatelang, die Reise hat ja 5,5 Monate gedauert, monatelang von den Familien weg sind. Und da stellen sie einfach auch Probleme ein. Und so habe ich also auch Kontakt bekommen. Natürlich war auch viel Deutschsprachige, gerade im Servicebereich, die waren alle deutschsprachig. Mit denen habe ich natürlich ganz unkomplizierten Kontakt gehabt. Und es gibt so eine Szene auf der Reise, die mich tief beeindruckt hat. Das war, wir hatten so eine Art Bellboy, also so ein Hotelboy. Und Henry hieß, das war ein Filipino. Und irgendwann mitten auf der Reise, wir waren haben gerade abgelegt von den Philippinen, kommt er zu mir und drückt mir einen Beutel in die Hand und sagt, for you, Father. Und er dachte, irgendein Gast hat was für mich abgegeben und so. Nein, das war eigentlich ein furchtbar kitschiger Aschenbecher, so mit Palmen und Häuschen und so weiter aus Kokosnussschalen. Und dann stand drunter so reingeschrieben wie eine Widmung, for you, Father, from Henry. Also da haben mir echt die Tränen in den Augen gestanden. Also, weil das war wirklich was Tolles.
Ja, ich wollte noch mal kurz ein Wort von dir eben aufgreifen. Du sprachst von einem sogenannten Lösungsmittel. Bitte. Darunter verstehe ich vielleicht einen Schluck Alkohol oder zwei oder drei. Ja. Das auch wichtig für die Leute, dass sie da ein bisschen, vielleicht auch das Heimweh oder irgendwas damit verdrängt haben?
Naja, nicht verdrängt, sondern da ist es dann gerade mal rausgekommen. Also das muss ich sagen, war ja auch, natürlich ist das für einen Mönch oder für einen Priester vielleicht eine etwas ungewöhnliche Zeit. Ich bin ja, weil du vorhin nach dem Tagesablauf fragst, das ist nie vor 2 Uhr ins Bett gekommen. Weil dann oben in der Bar, da sitzen dann am Ende die, die wirklich Probleme haben. Ne? Und das war auch unten in der Kuba so. Bloß da war es ja wie in so einem Mädchenpensionat, da war ja 12:30 wurde so ein Gitter runtergelassen, da war Sabbat, da war Ruhe. Ja, da bin ich meistens nochmal hochgegangen und dann waren da wirklich die Leute, die waren jetzt nicht mal sturzbesoffen, aber dann kamen so ein paar Probleme hoch, über die sie sonst nicht sprachen. Und das war eben das, was ich dann immer Nikodemus-Gespräche nannte, ne? Dass die also dann wirklich mal losgelassen haben. Und oft genug haben mich ja auch Leute, wir haben ja Fälle gehabt, wo mir eine Frau permanent am Lift auflauerte, um mit mir über Probleme mit ihrem Mann zu sprechen, der sie ja bestialisch behandelt hat an Bord. Also so eine Sachen gab es ja auch, die dann einfach von sich aus, weil der Leidensdruck schon so groß war, ohne irgendwelchen Alkohol, schon mal ihre Probleme loswerden wollten. Der zweite Punkt ist, du hast auf so einer Reise natürlich auch Zeit. Wir hatten manchmal 4 bis 5 bis 6 Seetage, wo das Unterhaltungsangebot dann auch irgendwann ausgelutscht ist. Und dann kommen die Leute ins Nachdenken. Und dann kommen sie tatsächlich mit Fragen oder Dingen, die sie beschäftigen. Ganz viele Geschichten, wirklich auch einprägsame Geschichten, waren Menschen, die durch, ich sage jetzt mal, etwas unerleuchtete Pfarrer oder Pfarrerinnen sehr tief verletzt wurden. Also da rannten Leute mit Problemen rum, wo wir alle sagen, ja, das ist für dich ein Problem. Aber damals, als, was weiß ich, 20-Jährige oder vor der Hochzeit, einen Pfarrer hat eine Hochzeit platzen lassen, die dann 40 Jahre mit so einem dicken, fetten Problem rumrennen. Ne? Und das konnte man dann so manchmal lösen.
Ich möchte jetzt aber nochmal auf die Crew zurückkommen, Bernhard. Du sprachst eben davon, du hast dich mit denen in der Crewbar gesprochen und so weiter. Darf die Crew sich denn eigentlich gar nicht im Gästebereich aufhalten? Nein. Ist das für die ein Tabuthema? Oder?
Restricted Area stand überall und Attention, you are leaving the crew area. Und du durftest also viele durften gar nicht, die sogenannten Utilities durften überhaupt gar nicht sich auf dem Gästedeck sehen lassen, nur wenn sie die Bänke sauber machten oder so. Alle anderen hatten einen Dresscode. Das heißt, wenn du, das war ja auch der Videofilmer, wenn der sich mit mir treffen wollte, weil auch die Telefone gingen nicht, der konnte von Deck 3 mich nicht auf Deck 7 anrufen. Sondern dann musste er sich erst umziehen, damit er also halbwegs gekleidet dann durch den Gastbereich gehen kann. Also das war so ein bisschen, wo ich sagte, also Kinder, das ist eigentlich unnötig, so ein Quatsch, ne? Aber naja gut, die hatten sogar ihr eigenen Pool und ihr eigenes Deck, Sonnendeck, das hatten sie schon. Das war dann auch alles etwas einfacher.
Das heißt, die Crew arbeitete überwiegend im Hintergrund. Ja. Und als Gast konnte ich gar nicht feststellen, wer arbeitet überhaupt für mich.
Ja? Und das war ja auch zum Beispiel das Ding, dass ich des Öfteren in Gottesdiensten darauf hingewiesen habe, dass man also, dann standen ja schon überall Kisten so für die, die sie nicht sehen. Ne? Aber das kannst du auch nicht pausenlos da irgendwie. Und dann habe ich in den Gottesdiensten gesagt, habe ich mir manchmal sehr viel Ärger eingehandelt, jetzt seien Sie mal nicht so knickrig, habe es natürlich ein bisschen netter gesagt, seien Sie mal nicht so knickrig hier, hauen Sie da auch mal ordentlich was rein, weil die Leute da unten, Deck 3, Deck 2, Deck 1, die brauchen das am meisten. Denn der Servicebereich, die kriegten ja ihr Trinkgeld und so weiter und so fort. Wobei man da auch einige Gäste immer wieder mal darauf hinweisen musste. Ne? Die konnten sich zwar irgendwo am Strand ein Collier von $3,000 kaufen, aber an den $10 Trinkgeld, da haben sie gespart. Da habe ich dann nur gesagt, falsche Ecke. Ja.
Wir könnten stundenlang noch weiterreden. Wir werden das auch tun. Für heute werden wir es erstmal dabei belassen müssen. Nächste Woche werden wir uns wieder hören. Dann wirst du wieder hier im Studio Merten sein, weil du hast noch so unendlich viel zu erzählen von dieser gewaltigen Kreuzfahrtreise. Und ich denke, das wollen wir unseren Hörern nicht vorenthalten. Du musst unbedingt weiter erzählen und wir freuen uns dann drauf auf nächste Woche.
Dann komme ich mit der Köln-Düsseldorf ein. Ja.
Okay, ich danke dir und Rolf und ich werde dann nächste Woche wieder dich hier am Mikrofon begrüßen
dürfen. Wunderbar, dann bis dann.
Tschüss. Okay.